Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und das ist heute der erste Teil unserer Reihe über das Geschäft mit dem Alter. Wie Start-ups altersbedingte Krankheiten abschaffen wollen. Wo überschreiten sie bisherige Grenzen? Von Carina Frohn.
Die Witze fingen vor einigen Monaten an. Über Nacht wäre mein Gesicht mit Falten übersät, die Haare würden ausfallen, die Hüfte mich im Stich lassen. Mir wurden diverse Gehhilfen, Brillen und altersgerechte Sportkurse versprochen. Bekommen habe ich von all dem nichts. Ich bin ganz unspektakulär 30 Jahre alt geworden. Und auch wenn 30 wirklich kein Alter ist, denke ich viel über das Altern an sich nach. Ich stelle mir vor, mit der Rente endlich genug Geld zu haben und vor allem Zeit. Zeit ohne Arbeit, Zeit für mich und meine Liebsten, Zeit, um die Orte auf der Welt zu besuchen, von denen ich bisher nur gehört habe. Zeit für all die Bücher, die ich unbedingt noch lesen will.
Ich verliere meinen Kopf. Ich kann noch logisch denken. Aber wenn ich die Zeitung gelesen habe und soll ich nachher Auskunft geben, was ich da gelesen habe, dann weiß ich es nicht mehr.
Walter ist 84. Er hat das Gefühl, nicht mal annähernd genug Zeit mehr zu haben. Meine romantischen Vorstellungen vom Alter werden von seiner Realität zerschmettert. Mit dem Alter wird die eigene Vergänglichkeit immer deutlicher, immer spürbarer. Der Körper gehorcht nicht mehr. Organe, Knochen, Gelenke verschleißen, das Gehirn altert.
Es ist eine harte Strafe, denn ich bin jemand, der gerne liest und der gerne Vorlesungen hört und gehört hat und der gerne mit dem Verstand sich tummelt. Und der Verstand lässt ihn im Stich.
Walters Diagnose heißt Alzheimer. Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer Veränderung des Hirnstoffwechsels. Die Folge? Nervenzellen sterben ab. Warum das passiert, konnten Wissenschaftler bisher noch nicht vollständig herausfinden. Sie wissen nur, Alzheimer ist im Regelfall eine Alterskrankheit. Walter und seine Frau Luise wollten den Rest ihres Lebens in ihrem Haus in Spanien verbringen. Eigentlich. Aber der Traum ist mit der Alzheimer-Diagnose vor 2 Jahren geplatzt. Noch ist Walter im Frühstadium. Das heißt, der 84-Jährige ist an den meisten Tagen klar und nicht verwirrt. Seine Orientierungsfähigkeit hat aber schon stark gelitten. Luise erlaubt ihm jeden Tag nur einen kleinen Spaziergang allein. Am Kanal in Hamburg.
Dann habe ich das dabei. Und da ist mein Name drauf und die Adresse hier und die Telefonnummer und mein Schlüssel. Also angenommen, ich strande draußen irgendwo und weiß nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin und so weiter.
Wie an einen Anker klammert sich Walter an den Schlüsselanhänger in Herzform, den seine Frau ihm gebastelt hat. Dass ihr Mann sich nicht mehr allein zurechtfindet, das war die erste Veränderung, die sie an ihm bemerkt hat. Nach der Alzheimer-Diagnose sind die beiden dann in eine Wohnung neben einer Pflegeeinrichtung gezogen. Deren Betreuer können Walter und Luise jederzeit um Hilfe bitten. Hilfe, die sie gut brauchen können, denn beide Kinder wohnen nicht mehr in der Stadt. Walter sieht sie so selten, dass er Schwierigkeiten hat, sich an ihre Gesichter zu erinnern. Deswegen hat Luise einen Stammbaum an der Tür aufgehängt, als Gedächtnisstütze.
Meine liebe Frau hat das alles gemacht. Das ist die Schrift meiner Frau. Und da steht dann, wer das alles ist. Das bin ich.
Noch immer hat er den Schlüssel mit dem Herz in der Hand, tippt mit dem Zeigefinger auf die Fotos seiner 6 Enkel. Wenn Walter mit seinen Familienmitgliedern telefoniert, legt ihm Luise immer den Stammbaum hin. Das macht es für Walter einfacher.
Ich muss alles aufschreiben. Und es kommt schon vor, dass ich ausgiebig gefrühstückt habe und eine halbe Stunde danach möchte ich mich hinsetzen, um mein Frühstück zuzubereiten, weil ich das dann schon wieder vergessen habe. Ne? Deswegen schreibe ich dann nach Möglichkeit lieber alles auf, ne? Dann kann ich nachschauen.
Walter zeigt auf seinen Kalender. Neben meinem Namen stehen kurze Stichpunkte. Carina Frohn, Deutschlandfunk Kultur, Radiointerview, Alzheimer.
Wie muss ich Sie anreden?
Sie können mich anreden, wie Sie wollen.
Nein, Carina. Sie haben doch einen Namen.
Ich heiße Carina und Frohn mit Nachnamen.
Darf ich Carina und Sie? Gut.
Sehr gerne.
Prima.
Das machen meine Kollegen in Deutschland ja. Auch immer mit mir.
Ja, freundlich von Ihnen.
Ich gewöhne mich daran. Ja. Das ist ja ungewöhnlich, dass man sitzt und den Vornamen benutzt.
Ja.
Aber ich, das
Behalten Sie doch Platz.
Er blättert weiter. Neben den Arztterminen hat er zum Beispiel noch klassische Konzerte und Sendungen vermerkt, die er gesehen hat.
Und da stehen die Tage. Und welcher Tag gewesen ist, der wird abgehakt. Weiß sie meinen Beruf eigentlich?
Frag sie doch.
Ja.
Selber.
Ja, ja.
Was haben Sie denn für einen Beruf gehabt?
Ich war Musiklehrer an Gymnasien.
Walters Augen fangen an zu leuchten, wenn er von der Arbeit mit den Kindern erzählt. Um als Berufsmusiker zu arbeiten, sei er zu schlecht gewesen, erzählt er. Aber an den Schulen habe er die Kinder begeistert. Er scheint sich an jedes kleine Detail von damals erinnern zu können, hat sogar Lust zu singen.
Wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
Gleichzeitig vergisst er beim Erzählen immer wieder, dass er sich eigentlich einen Kaffee machen wollte. Über die Liebe zur Musik, zu Bach und zum Klavier haben die beiden sich kennengelernt. Luise hat ebenfalls als Musiklehrerin gearbeitet und übernahm auch einige seiner Privatschüler.
Dann hatte ich meine Existenz und meinen späteren Mann.
Und haben Sie sich gleich gemocht oder haben Sie...
Ja, aber nicht auf die Weise. Nein, das war alles erstmal sehr neutral. Ja, Kollegen halt, nicht?
Ja, wir sind einander nicht sofort um den Hals gefallen. Hat schon eine Zeit lang gedauert.
Seit über 50 Jahren teilen die beiden ihr Leben miteinander, die sprichwörtlich guten und schlechten Zeiten. Wenn sie so in Erinnerung schwelgen, dann würde niemand vermuten, dass Walter krank ist. Das zeigt sich erst, wenn er sich an sein Frühstück oder das letzte Konzert erinnern soll, das er gesehen hat. Ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, wie das sein muss. Noch erschrecke ich gern Menschen in meinem Umfeld mit meinem Elefantengedächtnis. Wenn ich zum Beispiel einen Song zweimal gehört habe, kann ich den Text auswendig. Jahrelang kann ich aus Unterhaltungen zitieren. Hinweise zu Personen und Termine schreibe ich mir höchstens für die Nachwelt auf. Merken kann ich mir die auch so. Alzheimer würde mir das alles wegnehmen. Auch von Walters Erinnerungen und seiner Persönlichkeit hat die Krankheit in den letzten Jahren schon viel genommen. Das hat auch Luise gemerkt. Deshalb kam die Diagnose auch nicht völlig unerwartet.
Naja, ich habe es schon ehrlich gesagt erwartet, weil die Symptome waren doch nicht mit Alter zu erklären, nicht? Also es war eigentlich für mich keine große Überraschung, aber ich war froh, dass das jetzt endlich mal auf dem Tisch liegt und dass wir Sicherheit haben über den Zustand.
Gewissheit, was im Alter auf einen zukommt, das möchten viele Menschen haben. Jetzt erst recht, wo wir statistisch immer älter werden, insgesamt mehr Zeit zum Leben haben. Ich selbst habe eine Tante, die Alzheimer hat. Meine Oma ist daran gestorben. Werde ich es also auch bekommen? Beantworten möchte diese Frage eines Tages ein deutsches Start-up aus Magdeburg. Möglichst früh, damit Menschen wie Walter ihren Ruhestand besser planen können. In Magdeburg, unweit der Elbe, begebe ich mich auf die Suche nach dem Start-up Neotief. Umringt von einem Max-Planck-Institut, einem Fraunhofer-Institut und der Otto-von-Guericke-Universität befindet sich ein orange-rosa-grau gestreiftes Gebäude. Dank der abgerundeten Kanten wirkt es eher wie ein Kunstprojekt als eine Forschungseinrichtung. Eine Tür sehe ich nicht.
Hallo, hier ist Carina Frohn von Deutschlandfunk Kultur. Herr Hauptenthal, hallo. Hallo, ich stehe vor dem Gebäude, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich reinkomme.
Es stellt sich heraus, seit der Gründung 2015 ist das Startup in ein anderes Gebäude umgezogen.
Hallo.
Hallo, Julian.
Carina Frohn.
Das ist unser Briefkasten. Und ich wollte dich auch noch warnen, dass, wenn man im Internet nämlich unsere Adresse...
Julian Hauptenthal ist gelernter Medizintechnik-Ingenieur und einer der Gründer von Neotief. Das Unternehmen entwickelt eine App zur Früherkennung und Therapiebegleitung von Alzheimer.
Also, das ist unser Kernbüro mit Cici, Bernd und Axel.
Es herrscht Chaos. Überall stehen Kisten und ein Büro ist fast schon komplett leer. Das Start-up zieht schon wieder um, ist ständig im Wandel. Das rund 10-köpfige Team vor Ort zieht nun in Büroräume, die etwas weiter weg von ihrer Heimat sind, die Otto-von-Guericke-Universität. Der Grund dafür? Sie wollen sich noch stärker von der Universität abnabeln.
Man muss irgendwo die Grenze ziehen zwischen Grundlagenforschung und Produktentwicklung. Das Ziel der Grundlagenforschung ist es ja auch irgendwann, Produkte zu ermöglichen. Und ich glaube, Universitäten und auch die Forscher haben gemerkt, wir brauchen dafür Vehikel, um das zu machen. Auch wenn sich Wissenschaftler mit den Gehirnen der Menschen auseinandersetzen, sind sie manchmal von den Ansprüchen, den Anforderungen, die ein Mensch dann hat, um ein Produkt in seinem Leben zu nutzen, relativ weit weg.
Das Produkt von Neotief, eine App, die Alzheimer früh erkennen und die Therapie begleiten soll. Die Idee dafür geht unter anderem auf Untersuchungen von Gründungsmitglied und Neurowissenschaftler Emrah Düsel zurück. Er hat einen Bildergedächtnistest entwickelt, der Auskunft über die Leistung bestimmter Hirnregionen geben kann. In der App müssen die Anwender Bilderrätsel lösen, zum Beispiel zwei fast identische Bilder vergleichen und dann Unterschiede anklicken, wie im Kinderbuch. Auf dem einen Bild steht neben dem Stuhl ein Tisch, auf dem anderen nicht. Kann ein Anwender den Unterschied auf diesen Bildern nicht mehr erkennen, dann ist die Funktion der dafür zuständigen Hirnregion gestört. Das kann ein Indiz für Alzheimer sein.
Man begegnet natürlich auch Skepsis. Ja, also man nimmt jetzt Forschungsgrundlagen und kommerzialisiert die. Aber ja, so ist ein sehr idealistischer, prototypischer Wissenschaftler, der möchte nicht unbedingt ein Produkt erzeugen, sondern der möchte einfach nur sein Wissensumfeld bereichern und sich unter Umständen vielleicht als Wissenschaftler profilieren.
Das Startup Neotief ist an einer Schnittstelle zwischen theoretischer Forschung und praktischer Hilfe. Für Menschen mit Alzheimer, Menschen wie Walter oder solche, die es bekommen könnten, wie mir. Zwischen Wissenschaft und kommerziellem Produkt. Deshalb braucht das Startup zunächst Geld, um irgendwann welches zu verdienen. Das sei nicht leicht, meint Julian Haupenthal.
Gerade wenn man aus der Wissenschaft kommt, ist es nicht so, dass wir jetzt zu einem Investor gehen können und sagen können, okay, mit dem, was wir machen, kann man in 2 Jahren so und so viele Millionen Euro verdienen. Sondern es ist eher so, dass wir mit einem wissenschaftlichen Produkt Investoren finden müssen oder Leute, die bereit sind, uns Geld zu geben, die wissen, wir investieren in etwas, das unter Umständen lange dauert. Und deshalb muss man Investoren finden, die auch bereit sind, sowas zu unterstützen.
Das haben unter anderem die Bundesregierung, aber auch private Investoren getan. Das mag auch daran liegen, dass die App des Startups Vorteile haben könnte gegenüber den klassischen Verfahren zur Erkennung von Alzheimer. Bislang sind das die sogenannten PET-Scans, die Eiweißablagerungen im Gehirn zeigen und damit die Alzheimer-Diagnose unterstützen. Oder eine Untersuchung der Rückenmarksflüssigkeit, die Aufschluss über den Zustand des Gehirns gibt. Beides kann in Kombination mit einem einfachen Gedächtnistest Alzheimer diagnostizieren. Aber beide bisherigen Verfahren sind teuer und haben auch noch mehr Nachteile.
Der Punkt ist, dass Verfahren, die zum heutigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, ganz essentielle Probleme haben. Die klassische neuropsychologische Testung zur Einschätzung einer Alzheimer-Erkrankung, die sind alle auf relativ späte Symptome zugeschnitten. Das heißt, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel eine Uhr zu vervollständigen, dann bin ich schon manifest krank.
Noch steckt die App zur Alzheimer-Früherkennung in den Kinderschuhen. Den Prototyp habe ich allerdings schon getestet. Doch der kann noch nicht, was Neotief sich wünscht. Alzheimer zielgerichtet und eindeutig diagnostizieren. Außerdem ist es für mich noch zu früh, bricht die Krankheit doch erst mit über 60 Jahren aus. Doch man darf nicht vergessen, noch gibt es für Alzheimer keine Heilung. Würde es also etwas ändern, wenn man sein eigenes Risiko früher kennt und dem Krankheitsverlauf dann doch nicht entkommen kann?
Ich müsste eigentlich etwas machen, damit meine Frau endlich erlöst werden könnte von dieser ewigen Sorge für einen alten Deppen. Aber dann müsste ich stationär irgendwo hingehen. Ne?
Und Sie würden Ihre Frau sicher vermissen, oder?
Da bin ich, ja. Mein Gott, vermissen, das ist gar kein Ausdruck. Ne? Entbehren.
Das kommt auch nicht in Frage. Also, solange es geht, bleiben wir zusammen. Das haben wir immer gesagt. Und von Anfang an. Und haben es auch so gemacht. Und es bleibt auch so.
Hätte es für Walter einen Unterschied gemacht, wenn er früher gewusst hätte, dass er langsam sein Gedächtnis verliert?
Ich habe schon versucht, mir Medikamente zu verschaffen, damit ich im Notfall, wenn es mal gar nicht mehr geht, Schluss machen kann. Aber das ist nicht so einfach in Deutschland.
Hello, my name is Jesse Karmazin, and as you heard, I'm the founder of Ambrosia, and we're a company interested in making you young again.
21. Oktober 2017. Eine Theaterbühne in Vancouver, Kanada. An diesem Tag gibt es allerdings kein Theaterstück zu sehen, sondern es findet der Superhuman Summit statt. Eine Konferenz für außergewöhnliche Forschung und Forscher. So die Eigenbeschreibung. Also doch irgendwie eine Inszenierung. Unter den Teilnehmern ist auch Jesse Carmazin, Mediziner, Absolvent der renommierten Princeton University und der Stanford Medical School.
In fact, these are my parents. And they liked the treatment. My dad said he felt very energetic. And my mother thought her skin improved.
Auf der Leinwand hinter Jesse Carmazin sind zwei Menschen zu sehen, beide jeweils angeschlossen an einen Tropf. Es sind seine Eltern. Der Mediziner Carmazin spricht darüber, wie er sie beide mit Plasma von jungen Menschen behandelt hat. Sein Ziel? Den Alterungsprozess aufhalten, auch den seiner Eltern. Dafür hat er das Startup Ambrosia gegründet.
I've always thought that, you know, aging is.
Ich dachte, Altern ist der Grund für viele Erkrankungen später im Leben. Wenn wir Altern also verstehen, könnte das dabei helfen, einige der größten Krankheiten unserer Zeit zu behandeln, die wir beobachten.
In addressing, you know, some of the biggest illnesses that we observe.
Jesse Carmazin war schon immer fasziniert vom Altersprozess. Hinnehmen wollte er ihn aber nie. Deshalb hat er sich schon während seines Studiums mit der Parabiose beschäftigt. Eine 150 Jahre alte chirurgische Technik, die aber genauso gut aus einem schlechten Horrorfilm stammen könnte. Bei der Parabiose werden die Blutgefäße zweier lebendiger Tiere miteinander vereinigt. 1956 wurde das auch erstmals für die Altersforschung interessant. Der Biochemiker und Gerontologe Clive McKay hat damals in New York eine alte und eine junge Ratte zusammengenäht. Bei der älteren verbesserte sich dann die Knochendichte. In den 1970ern behaupteten amerikanische Wissenschaftler sogar entdeckt zu haben, die älteren Ratten leben ein paar Monate länger, wenn sie den Kreislauf mit einer jüngeren Ratte teilen. Allerdings konnten die Resultate bis heute nicht reproduziert werden. Trotzdem, seit 2005 wird wieder verstärkt im Bereich Parabiose geforscht.
Viele Studien an Mäusen zeigen, dass man Altern verlangsamen oder sogar umkehren kann und so altersbedingte Krankheiten heilen kann. Mit einer Injektion von jungem Blut in alte Mäuse.
Die Forschung in diesem Feld wird kontrovers diskutiert. Einige Wissenschaftler behaupten, junges Blut könne helfen, bei Mäusen beschädigtes Rückenmark und verdickte Herzmuskeln zu reparieren. Oder sogar die Gehirnleistung verbessern. Andere Wissenschaftler widersprechen vehement. Jesse Carmazin vertraut beiden Seiten nicht. Er beschließt, den Effekt von jungem Blut auf ältere Menschen selbst zu erforschen. An der Universität findet er dafür keine Unterstützung.
I was at Harvard and I reached out to the blood bank there.
Ich war in Harvard und habe deren Blutbank kontaktiert. Ich habe denen gesagt, was ich will. Es gab kein Geld und niemand schien so richtig interessiert daran. Und ich habe mit Wissenschaftlern geredet. Ich wollte das wirklich machen, aber niemand sonst. Ich war scheinbar der Einzige.
Deshalb nabelt sich Carmazin von der Universität ab, um ein Unternehmen zu gründen. So entsteht 2016 das Startup Ambrosia und der Mediziner findet Menschen, die an seiner Studie teilnehmen wollen. Und sogar bereit sind, dafür Geld zu zahlen. $8,000 kostet bei Ambrosia eine Injektion mit jungem Plasma, beschafft von Blutbanken. Bis jetzt haben dafür rund 150 Leute bezahlt. Seit diesem Jahr hat Ambrosia sogar erste Kliniken in den USA eröffnet.
So we treat a wide variety of patients.
Wir behandeln ganz unterschiedliche Patienten. Solche, die eine ernsthafte Erkrankung haben, wie Alzheimer. Andere sind gesund und wollen nur länger gesund bleiben, gesünder aussehen, länger leben oder sich besser fühlen.
Im vergangenen Jahr stellte Jesse Carmazin Teilergebnisse seiner Studie vor, zumindest auf Konferenzen. Die Veröffentlichung in einem Fachjournal wurde aber erstmal für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Warum junges Plasma zum Jungbrunnen für den Organismus Mensch wird, ist für Jesse Carmazin auch zweitrangig. Denn während andere noch forschen, könne er schon Menschen behandeln.
To be honest, I really think.
Um ehrlich zu sein, wissenschaftlich ist das Problem schwer zu verstehen. Aber glücklicherweise haben wir ein Produkt und können Menschen damit gut behandeln. Wir wissen genug, um Patienten zu behandeln. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, warum das genau funktioniert.
Solche Versprechen ohne eindeutige Beweise würden mich nicht überzeugen, mir einen Tropf mit jungem Plasma in die Venen legen zu lassen. Auch körperlich macht das Alter mir noch nicht zu schaffen. Sicher wäre es anders, wenn ich nicht 30, sondern 60 wäre, genug Geld und gesundheitliche Probleme hätte. Ich wäre anfälliger für solche Versprechen. Den Alterungsprozess verlangsamen oder sogar aufhalten, um altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer oder Herzinfarkte zu verhindern. Das ist eine Idee, die auch dem deutschen Stammzellenforscher Hartmut Geiger umtreibt. Und wenn es nach ihm geht, ist das Ganze nicht völlig unrealistisch.
Wir von der biologischen Forschungsseite sind jetzt, glaube ich, auch an einem Punkt, wo wir sagen können, ja, es gäbe wohl Möglichkeiten, rein von der biologischen Seite, dass es wirklich auch so sein könnte, dass Alterung nicht unumkehrbar ist. Weil bis vor 10, 20 Jahren hätte ich mir auch selbst den Vogel gezeigt und gesagt, nee.
Geiger ist Direktor des Instituts für molekulare Medizin an der Universität Ulm. Altern als eine Krankheit anzusehen, diesem Gedanken kann Geiger durchaus etwas abgewinnen.
Alzheimer ist und bleibt eine alterungsassoziierte Erkrankung. Und ich würde auch darauf wetten, dass die Vorgänge auf Zellebene und molekularer Ebene, die zur Alterung führen, unabhängig von Alzheimer, sicher auch zur Entstehung von Alzheimer beitragen.
Er betont, dass es mehrere Theorien dazu gibt, wie der Körper altert und warum die Zellen ihre Funktion mit der Zeit ändern. Er hat sich auf eine dieser Theorien spezialisiert.
Ein großer Faktor bei der Alterung von Stammzellen scheint wohl zu sein, dass die Stammzellen ihre innere Ordnung, die Proteine, also die Eiweiße, wie sie geordnet sind, nicht mehr so gut etablieren können. Das heißt, die werden einfach unordentlich. Das ist wie mein Schreibtisch hier manchmal.
Er deutet auf den Blätterstapel neben ihm. Die Unordnung ließe sich allerdings aufräumen, sowohl in seinem Büro als auch bei Stammzellen. Der Ordner im Stammzellenchaos könnte ein Medikament sein, das bei Mäusen schon erste positive Ergebnisse gezeigt hat. Beim Menschen laufen nun die ersten Studien an. Geiger hat aber auch die Forschung rund um junges Blut über die Jahre im Blick behalten. Die positiven Effekte beim Transfer vom Plasma junger Menschen kann sich der deutsche Forscher nur über Umwege erklären.
Eine Grundaussage ist momentan wahrscheinlich, dass es nicht darum geht, dass das junge Plasma die Menschen jünger macht, sondern dass das junge Plasma schädliche Faktoren einfach verdünnt, die im alten Plasma vorhanden sind.
Und dann gibt es in der Altersforschung noch eine ganz entscheidende Frage.
Woran messen Sie denn, dass die Menschen, die so eine Therapie unterlaufen oder bekommen, jünger geworden sind? Und daran beißen sich momentan alle noch die Zähne aus.
Momentan gibt es nur wenige verlässliche Parameter, die überhaupt das Alter eines Menschen messen lassen. Also selbst wenn die Therapie von Ambrosia Menschen verjüngen kann, nachweisen lässt sich das mit expliziten Biomarkern im Blut noch lange nicht. Deshalb ist Hartmut Geiger auch leicht skeptisch, wenn es um das vermeintliche Wundermittel des US-Startups geht. Erst recht, wenn er auf den Preis der Behandlung schaut.
Oh, jetzt bin ich mal ganz einfach. Also, eine normale Bluttransfusion kostet, was weiß ich, vielleicht in der Größenordnung von $1,000 oder 1.000 Euro. Ambrosia macht das jetzt für $8,000 oder 8.000 Euro, so zumindest auf der Webseite. Und es ist genau das gleiche Verfahren. Ich denke, das ist einfach die treibende Kraft hinter dem System, wie auch bei vielen Firmen. Also ich denke, man muss sich das einfach als Geschäft vorstellen. Punkt.
Leisten kann sich die Behandlung bei Ambrosia aber nicht jeder. Selbst Unternehmensgründer Jesse Carmazin gibt zu, dass seine Behandlung in Zukunft nicht für jeden bezahlbar sein wird. Ohne die Universität, ohne staatliche Fördergelder, ist das Startup auf Investorengeld und Profite angewiesen. Um frisches Geld zu bekommen, würden solche Unternehmen nicht immer sorgfältig genug mit der Grundlagenforschung umgehen, meint Hartmut Geiger.
Es gibt ein paar Nachteile bei denen. Ist oft, dass die Ergebnisse relativ früh in die Klinik umgesetzt werden oder vermarktet werden. Manchmal sind die noch nicht so weit, dass die Forschungsergebnisse voll unterstützen würden. Und wenn es dann nicht klappt, dann heißt es immer, ja, die Forschung, die hat nicht gut gearbeitet und wird wieder verbrannte Erde hinterlassen im Feld.
Das heißt, wenn ein Startup scheitert und unrealistische Erwartungen aufgebaut hat, gibt es einen negativen Effekt auf alle, die einen ähnlichen Forschungsansatz haben, auch an den Universitäten. Die Startups im Bereich der Altersforschung und ihre Produkte stehen aber auch unter besonders viel Druck, sagt Martin Denzel vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns.
Aber man darf da auch den Pharmaunternehmen und auch den kleinen Startups, die darf man da nicht unterschätzen, weil was die machen, ist wirklich sehr wichtig. Und letztlich sind die es, die Medikamente produzieren wollen, die dann von Menschen eingenommen werden sollen. Und damit tragen die noch viel mehr Verantwortung als wir in der Grundlagenforschung.
Der Humanbiologe Denzel untersucht an kleinsten Lebewesen, wie diese altern. Er forscht mit einer Sorte von Fadenwurm, der quasi als Modell dient. Der Alterungsprozess beim kleinen Fadenwurm könnte helfen, die große Frage zu beantworten, wie überhaupt ein Mensch altert.
C. elegans ist auch sehr gut geeignet als Modellorganismus für Altersforschung, denn die werden ungefähr nur 3 Wochen alt. Das heißt, man kann tatsächlich sehr einfach demografische Überlebensstudien durchführen. Und was wir uns im Labor fragen, ist, ob wir in diesen Tieren neue Gene finden können oder neue Genvarianten, die die Überlebensrate von den Tieren verlängern.
Das könnte helfen, Gene zu entdecken, die auch beim Menschen für das Altern zuständig sind. Denzel und Kollegen geht es erst einmal um das gesunde Altern. Ein erstrebenswerter Zustand. Da sind sich sowohl Martin Denzel als auch der Stammzellenforscher Hartmut Geiger einig. Deshalb kann Geiger nur schmunzeln, wenn es um die Idee vom unendlichen Leben geht, so ganz ohne Alterungsprozess.
Nee. Unser Ziel ist sicher nicht unendliches Leben. Unser Ziel ist primär, dass die Menschen letzten Endes gesund alt werden können. Hilft ihnen ja auch nichts, wenn sie 120 Jahre werden, aber trotzdem ab 80 irgendwelche alterungsassoziierten Erkrankungen mit sich rumtragen. Das macht auch keinen glücklich.
Also besser bis zum Lebensende gesund altern? Und was bedeutet das genau? Diese Frage beschäftigt Medizinethiker Hans-Jörg Eni.
Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, für alle Menschen müssen die gleichen Dinge dazugehören, damit sie selber denken, sie altern gut und erfolgreich oder sie erleben eine Lebensphase, die gut ist.
Eni verfolgt, wie mit dem Altern in der Fachliteratur umgegangen wird. Und er unterhält sich mit Experten, aber auch mit jungen und alten Menschen übers Altern. Dabei fällt ihm immer wieder auf, dass es in dem Bereich viele Klischees gibt.
Dass ältere Menschen unflexibel sind, nichts mehr Neues dazulernen, dass die unglücklich sind, mürrisch, geizig, auch missgünstig.
Die Jugend würde glorifiziert, das Alter verteufelt. Das beginnt im Alltag und setzt sich fort, bis zu den Unternehmen und Startups, die vermeintliche Lösung für das Problem Altern anbieten. Der Medizinethiker Eni findet,
dass die Vorstellung, dass das Alter eine Tragödie ist, zu negativ ist und dass wir davon wegkommen, den demografischen Wandel und die Tatsache, dass es mehr Ältere in der Gesellschaft gibt, als Herausforderung nur zu sehen oder sogar als Katastrophe, wie das oft passiert.
Altern muss jeder. Auch ich, das haben mich meine Freunde zum 30. Geburtstag nicht vergessen lassen. Aber das Alter und das Altwerden muss kein Fluch sein. Daran erinnert mich auch Walter, der trotz Alzheimer zufrieden ist.
Angemessen daran, wie alt ich bin, 84, ich werde jetzt im Juni dann 85, ne, geht es mir hervorragend, wenn ich weiß, wie andere Menschen in diesem Alter dran sind.
Walter und Luise brauchen keine 8.000 € Plasmatransfusion, um jung zu bleiben. Sie haben ihr eigenes Rezept, um sich jung und fit zu halten, trotz aller Widrigkeiten.
Ich bräuchte zum Beispiel auch nicht kochen. Wir können das Essen bestellen. Aber das mag ich nicht. Ich mag mein eigenes Essen lieber. Und außerdem finde ich es gut, dass ich einfach noch den ganzen Betrieb habe. Es hält fit. Man muss organisieren, man muss überlegen, was gibt's nicht mehr, was muss ich einkaufen und so weiter. Und das ist einfach gut.
Für sie ist das Alter und die Alzheimer-Erkrankung von Walter keine Katastrophe, die alles dominiert.
Also was ich ganz toll finde von meinem Mann und worüber ich sehr dankbar bin auch, dass er so offen drüber sprechen kann. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe von der Alzheimer-Gesellschaft. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich dauernd aufpassen muss von, oh ja, das darf ich jetzt nicht sagen oder das darf ich jetzt nicht tun. Denn die meisten Partner von diesen Teilnehmern Die wollen davon nichts wissen.
Die wollen es nicht wahrhaben.
Die wollen es einfach nicht wahrhaben.
Und die wollen vor allen Dingen, dass andere Menschen das nicht merken.
Ja.
Aber das ist kindisch. Ne? Was soll das denn? Wenn es mal de facto ist, da hat es keinen Zweck, das verstecken zu wollen.
Das Alter und die damit verbundenen Krankheiten leugnen hat also keinen Zweck. Das Romantisieren des Alterns bringt mich auch nicht voran. Und trotzdem machen mir Walter und Luise Mut, mit ihrem Willen den Rest ihres Lebens trotz Krankheit zusammen zu verbringen. Noch ist unsere Lebenszeit begrenzt und wir müssen uns überlegen, wie wir die nutzen wollen. Dennoch sind wir alle dem Alter nicht völlig hilflos ausgesetzt. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und versuche weniger Süßkram zu essen. Mein kleiner Beitrag zum großen Ganzen. Startups wie Neotief mit ihrer Alzheimer-Forschung und Ambrosia mit ihrer Alternsforschung leisten ihren Teil zur Gesellschaft, mehr oder weniger. Am Ende ist die entscheidende Frage, die sich jeder Mensch stellen sollte: Haben Sie Angst vor dem Altwerden?
Ich bin jeden Tag unglaublich dankbar, dass es mir noch so gut geht, aber das habe ich auch natürlich zu starken Anteilen meiner lieben Frau zu verdanken.
Wie treiben Startups die Altersforschung voran? Ein Feature von Carina Frohn. Es sprachen Joachim Schönfeld und die Autoren. Ton Inge Görgner, Regie Frank Merfort und die Redaktion hatte Jana Wuttke. Teil 2 der Reihe über das Geschäft mit dem Alter folgt in der nächsten Woche. Da geht es dann um das Problem, dass Menschen ab 70 oft zu viele und zu viele falsche Medikamente einnehmen.